온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zum Onda-Info 396. Eigentlich sollten der kubanischen Revolution viele Revolutionen folgen. Dafür ging Che Guevara damals nach dem Erfolg in Kuba nach Bolivien, wo er aber 1967 ermordet wurde. Außer in Nicaragua blieben auch die anderen Revolutionen auf dem amerikanischen Kontinent aus. Nur Kuba konnte unter der Führung Fidel Castros die Revolution verteidigen. So jedenfalls hätte er selbst das ausgedrückt. Fidel Castro starb am 25. November 2016 im Alter von 90 Jahren. Auch bis heute ist er den Menschen nicht gleichgültig. Viele trauern, manche feiern aber auch. Nach einer 10-tägigen Reise über die Insel wurde Fidel in Santiago de Cuba beerdigt. Auch das Onda-Info sagt, goodbye Fidel. Unsere Sendung selbst beginnen wir mit einem Kampf David gegen Goliath. Brasilianische Chemiearbeiter haben vom transnationalen Multishell eine beispiellose Entschädigung erstritten. Weiter geht's mit einem Beitrag zum Postextraktivismus. Ihr wisst nicht, was das ist? Naja, dann hört euch die Strategien an, mit denen die rohstoffreichen Länder Chile und Ecuador versuchen, ihr Wachstum anzukurbeln. Oder auch nicht. Zum Ende der Sendung werden wir nochmal richtig wütend. Es geht um Femicidios. Femizide in Lateinamerika, also darum, dass Frauen von Männern ermordet werden, allein aus dem Grund, dass sie Frauen sind. Zuvor stimmt euch noch eine Collage zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen auf das Thema ein. Wir waren am 25.11. auf der internationalistisch geprägten Demo in Berlin und haben Stimmen für euch gesammelt. Übrigens für alle Interessierten, zum Jahresende findet ihr noch ein ausführliches Feature zum Thema Femicidios auf unserer Homepage npla.de.
David gegen Goliath. Eine kleine brasilianische Chemiegewerkschaft hat es geschafft, zwei transnationale Konzerne, Shell und BASF, zu einer beispielslosen Vereinbarung zu verpflichten. Individuelle Entschädigungen für alle Betroffene und ihre Kinder sowie ein Fonds für Projekte zur Erforschung und Behandlung von Berufskrankheiten und Umweltschäden. Wie dieser Erfolg gelang, darüber berichtet uns eine brasilianische Gewerkschafterin und ein ehemaliger Arbeiter, die im November in Berlin und anderen deutschen Städten zu Gast waren.
Bom dia, eu sou Francisco Tavares Gomes.
Ich begrüße Sie. Mein Name ist Francisco Tavares Gomes. Ich bin Rentner und 61 Jahre alt. 25 Jahre meines Lebens habe ich in Paulínia, in einer Chemiefabrik von Shell, gearbeitet. Ich wohne in der Stadt Campinas im Bundesstaat São Paulo.
Tavares, wie ihn in Brasilien alle nennen, ist ein Mann mit dichtem schwarzen Haar und freundlichen Augen. Gerade ist er gesund. Aber es ist gut möglich, dass das morgen schon ganz anders aussieht. Mehr als zwei Jahrzehnte kam er als Arbeiter mit krebserregenden Stoffen wie den Pestiziden Aldrin und Deldrin in Kontakt.
Es gibt eine Fülle chemischer Substanzen, die durch ihre Zusammensetzung sehr unterschiedliche Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben können. Und natürlich reagiert nicht jeder Mensch gleich. Shell hat uns in den Jahren von 1977 bis 1995 insgesamt 12 sehr gefährlichen chemischen Substanzen ausgesetzt. Obwohl diese Stoffe in großen Teilen der Welt schon damals verboten waren, fanden sie im Werk von Paulínia weiterhin Verwendung.
Dass seine Arbeit, seine Gesundheit und die seiner Kollegen schwer schädigte, davon wusste Tavares bis zur Schließung des Werkes und der Versiegelung des Bodens im Jahr 2002 nichts. Wie auch. In Brasilien herrschte bis 1985 eine Militärdiktatur und die Arbeiterinnen und Arbeiter hatten nicht nur kaum Rechte, sondern auch keinen Zugang zu Informationen. Und außerdem gab es ja ausreichend Schutzmaßnahmen.
Nós tínhamos os melhores treinamentos.
Wir wurden geschult und haben jeden Tag mehrmals geduscht und unsere Kleidung gewechselt. Allerdings hat das die Sache fast noch schlimmer gemacht, denn das Grundwasser war ja verseucht. Damit wurde auch das Essen oder der Kaffee in der Werkskantine zubereitet. Es war also total egal, ob man tatsächlich in der Produktion oder nur in der Verwaltung tätig war. Dem verseuchten Wasser waren 25 Jahre lang alle Arbeiterinnen und Arbeiter in Paulínia ausgesetzt.
Und über die Jahre wurden viele von ihnen krank. Sie litten an chronischer Bindehautentzündung oder ständigem Erbrechen. Andere klagten über Angstzustände und Schlaflosigkeit. Frauen bekamen Kinder mit Behinderungen. Und über 60 Arbeiter starben an der ein oder anderen Form von Krebs. Tavares und seine Kollegen aus dem Werk begannen sich zu organisieren. Sie wollten eine Entschädigung. Von Shell, dem transnationalen Unternehmen, das Werk in Paulínia fast 20 Jahre betrieb, und von BASF, dem deutschen Großkonzern, der die Fabrik im Jahr 2000 übernommen hatte. Unterstützt wurde ihr Kampf um Gerechtigkeit von der Gewerkschaft Químicos Unificados, der Chemiegewerkschaft von Campinas. Gloriano Sala ist dort Vorstandsmitglied und zuständig für Gesundheitspolitik.
Die Gewerkschaft hat in der Auseinandersetzung der Arbeiter von Paulínia eine zentrale Rolle gespielt. Einmal pro Woche, jeden Donnerstag, haben sie sich in den Räumen der Gewerkschaft getroffen. Wir haben auch die Reisen der Arbeiter unterstützt und Informationen über den Fall verbreitet. Mediziner, Sachverständige und staatliche Stellen wurden hinzugezogen. Die Gewerkschaft hat also die logistische Struktur und die finanziellen Mittel bereitgestellt. Und das ist insofern bemerkenswert, als es in Brasilien heute nicht so üblich ist, dass sich Gewerkschaften für Gesundheits- und Umweltfragen derart stark machen, weil das ja oft im Widerspruch zum unbedingten Erhalt der Arbeitsplätze steht.
Die Chemiearbeiterinnen und Arbeiter stritten für ihre Rechte, auf der Straße und vor Gericht. Das Gesamtgutachten, mit dem der Prozess eröffnet wurde, umfasste rund 60.000 Seiten mit unzähligen Dokumenten und Schilderungen von Betroffenen. Der Fall ging durch mehrere Instanzen. Im Jahr 2013, nach rund 10 Jahren der gerichtlichen Auseinandersetzung, erkannte das oberste Arbeitsgericht Brasiliens die Ansprüche der Arbeiter an. Shell einigte sich vor Gericht mit ihnen auf eine abschließende Vereinbarung und entging so einer juristischen Verurteilung. Der Vertrag sichert den Arbeitern individuelle Entschädigungen zu, sowie das Recht der Beschäftigten und ihrer Familien auf lebenslange ärztliche Behandlung. Insgesamt betrifft das mehr als 1.000 Personen. Hinzu kommt ein Fonds von umgerechnet etwa 50 Millionen Euro, aus dem beispielsweise der Bau eines Krankenhauses auf dem Land oder einer Kinderkrebsklinik finanziert wurden.
Shell hatte ganz einfach Angst davor, verurteilt zu werden. Denn das hätte dem Unternehmen in seiner Glaubwürdigkeit schwer geschadet, auch was die politische Lobbyarbeit betrifft. Der Konzern wollte unbedingt eine weiße Weste behalten. Der zweite Faktor, der ganz entscheidend zu der jetzigen Lösung beitrug, war der jahrelange Druck, der von den Betroffenen und der brasilianischen Gesellschaft aufgebaut wurde,
sagt Gewerkschaftsaktivistin Gloriano Sala. Und vergisst nicht zu erwähnen, dass es auch das Umfeld der PT-Regierung war, welches das Ergebnis begünstigte, indem es die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter stärkte. Unter der rechten Regierung von Präsident Temer wäre der Urteilsspruch wahrscheinlich ein anderer gewesen. Beatrix Sassermann, deutsche Gewerkschaftsaktivistin und jahrzehntelang in einem Pharmaunternehmen beschäftigt, ist jedenfalls schwer beeindruckt vom Kampf und den Errungenschaften ihrer brasilianischen Kollegen.
Das Ergebnis, was die Gewerkschaft und die Arbeiter erreicht haben, bricht mit einem geschriebenen Gesetz, das normalerweise für eine Entschädigung ein kausaler Zusammenhang zwischen den chemischen Produkten und einer Erkrankung nachgewiesen werden muss, was ganz oft schwierig ist. Und die Kollegen haben den Schwerpunkt eben als strategisch einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass sozusagen die Exposition das entscheidende Merkmal ist und nicht dieser kausale Zusammenhang. Und das ist ein ganz großes Ergebnis. Das heißt, dass alle die Arbeiter, die diesen Chemikalien ausgesetzt waren, in den Genuss dieser Regelung kommen. Nicht nur die Erkrankten, weil die Erkrankung, Krebs und so weiter, kann ja es in der Zukunft passieren, in 5 Jahren, 10 Jahren, vielleicht auch nicht. Aber sie haben eben den Anspruch auf die Gesundheitsversorgung. Und es hat den Vorteil, dass man sozusagen auch präventiv das in Anspruch nehmen kann, auch wenn man noch nicht erkrankt ist.
Auch Tavares, der Chemiearbeiter, der 25 Jahre lang in dem Werk von Paulinia arbeitete, und seine Kinder gehen regelmäßig zu den ärztlichen Untersuchungen. Hier trifft er die Kolleginnen und Kollegen von damals.
Aber anders als früher treffen wir uns nicht länger, um zu weinen oder zu klagen, sondern um uns gegenseitig in unserem Selbstwertgefühl zu stärken. Und dank der medizinischen Versorgung konnten bei etlichen unserer Kolleginnen und Kollegen Krankheiten im Vorstadium festgestellt werden, wie zum Beispiel Prostatakrebs. Diese Männer konnten frühzeitig behandelt werden und sind heute gesund.
Junio 5, la naturaleza no es muda.
5. Juni, die Natur ist nicht stumm. Die Wirklichkeit malt naturalezas muertas, Stillleben.
Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también.
Katastrophen werden Naturkatastrophen genannt, ganz so, als ob die Natur der Henker und nicht das Opfer wäre. Währenddessen spielt das Klima komplett verrückt und wir auch.
Hoy, junio 5, es el día del medio ambiente. Un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador.
8 Jahre ist es her, seit der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano bei einer Buchvorstellung die Rechte der Natur pries. Damals herrschte Aufbruchsstimmung in Ecuador. Die auf hunderte Millionen Barrel geschätzten Ölvorkommen verhießen dem Land eine goldene Zukunft. Und der von Präsident Rafael Correa propagierte Sozialismus des 21. Jahrhunderts versprach, alle daran zu beteiligen. Auch die Zeiten, in denen der ecuadorianische Regenwald als Selbstbedienungsladen fungierte, schienen vorbei. Denn seit 2008 gibt es in Ecuador eine neue Verfassung. Und diese erkennt die Natur als Trägerin von Rechten an. Ihre Unversehrtheit wird zur Norm, der Abbau natürlicher Ressourcen zum Ausnahmefall. Eine ungewöhnliche Idee, hervorgegangen aus den Forderungen eines breiten Bündnisses aus indigenen Gruppen, linken Politikern und Intellektuellen. Der damalige Präsident der verfassungsgebenden Versammlung, Alberto Acosta, erinnert sich noch gut an die hitzigen Debatten.
A ciertos juristas era inaceptable aceptar que los animales puedan tener derechos.
Für einige Juristen war es inakzeptabel, dass Tiere und Pflanzen nun Recht hatten. Einige Anwälte moserten, bald werde es wohl auch für Papageien Kommissariate geben. Denen mussten wir dann erklären, dass es ja auch bei Menschen ein Prinzip der Fürsprache gibt, jemanden, der ihre Rechte verteidigt.
Alberto Costa ist kein typischer Öko, war für ein paar Monate sogar Energieminister Ecuadors. Zeit genug, sich für die Folgen der Erdölgewinnung im Amazonas zu sensibilisieren. In seinem Buch über das Buen Vivir, das gute Leben, vertiefte er die Idee eines nachhaltigen Wirtschaftens im Einklang mit der Natur. Heute lehrt Acosta Ökonomie an der Flaxo-Universität in Quito. Seine Entwicklungsstrategie für Ecuador heißt Postextraktivismus. Soll heißen, Ecuador müsse sich Gedanken über den Ausstieg aus der Ölförderung machen, anstatt ständig die Produktion zu erhöhen.
In primer lugar, yo creo que hay que asumir
dass auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen ein unendliches Wachstum möglich ist, daran glauben nur Verrückte oder Ökonomen. Es ist unmöglich, dass die Wirtschaft ständig weiter wächst, denn es gibt natürliche Grenzen. Wir setzen dabei nicht nur die Natur aufs Spiel, sondern die Existenz der gesamten Menschheit. Deshalb müssen wir mit dieser ökonomischen Gewissheit von ewigem Wachstum aufräumen und klarmachen, dass rücksichtsloser Rohstoffabbau und Konsumorientierung zerstörerisch sind.
Julian Alcayaga hat den Namen Acostas nie gehört. Auch dessen Konzepte wie gutes Leben und Postextraktivismus sind dem 71-jährigen Wirtschaftsberater aus Santiago de Chile fremd. Zwar gibt es in Chile kein Öl, dafür jedoch Kupfer, und zwar satt. 40% aller weltweiten Reserven sollen in dem schmalen Land zwischen Pazifik und Anden unter der Erde lagern. Eigentlich eine bequeme Monopolstellung, um im Rahmen eines nationalen Entwicklungsplans Kupfer abzubauen und die Staatskasse zu stärken. Doch leider reines Wunschdenken, sagt Alcayaga.
Die chilenische Politik hat seit Beginn der 1990er Jahre vor allem den Export von Kupfererz gesteigert, ohne jede Veredelung. Das erzeugt keinerlei Mehrwert und trägt nicht zur Entwicklung des Landes bei, da die Unternehmen kaum Royalties zahlen. Zudem sind kleinere chilenische Bergbaugesellschaften verdrängt worden, die einstmals wichtigsten Arbeitgeber in der Kupferindustrie. Und mit ihnen verschwanden die Gießereien und Fabriken, in denen der Rohstoff weiterverarbeitet wurde. Die nationale Kupferindustrie wurde schlichtweg demontiert.
Der Kupferabbau als Motor nationaler Entwicklung, geblieben ist in Chile davon nur der Mythos. Die Realität sieht so aus. Die chilenische Überproduktion drückt permanent auf den Weltmarktpreis. Das nützt transnationalen Unternehmen und nicht den Volkswirtschaften. Wie herauskommen aus dieser Dynamik? Vielleicht mit einer Verfassungsreform wie in Ecuador? Doch auch hier läuft nicht alles reibungslos und die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte der Natur geraten oft ins Hintertreffen. Denn in China aufgenommene Milliardenkredite müssen zurückgezahlt werden. So überrascht es nicht, dass die strategische Partnerschaft mit dem Reich der Mitte eine nochmalige Steigerung der Ölexporte vorsieht.
A la muerte voy, mineroso.
Auch in Chile würden transnationale Unternehmen nur zu gern mehr Kupfer abbauen. Doch dazu fehlt es den Bergwerken an Energie. Der Bau dafür vorgesehener Wasserkraftwerke ist ins Stocken geraten. Julián Alcayaga sieht das positiv.
Es kommt immer wieder zu Demonstrationen. In einem trockenen Land wie Chile die Wasserwege anzuzapfen, führt schnell zu einem gesellschaftlichen Aufschrei. Und der Zorn richtet sich auch gegen die Kupferminen. Die verbrauchen viel Wasser und belasten die Umwelt. Ich sehe das Engagement sozialer Organisationen und Bewegungen deshalb sehr positiv. Denn sie haben einige Wasserkraftprojekte gestoppt, die allein dem Bergbau genutzt hätten.
Están concebidas nada más que para la minería.
Todo pa'l patrón, nada pa'l dolor.
Ob Alcayaga auf seine alten Tage doch noch ein Grüner wird? Eher nicht. Denn politisch interessiert sich der einstige Grubenkumpel und heutige Wirtschaftsberater in erster Linie für eine gerechte gesellschaftliche Nutzung der Kupfereinkünfte und nur am Rande für Mutter Erde.
Pachamama, Pachamama.
Acosta dagegen will beides in Einklang bringen. Gutes Leben und Rechte für die Natur sind für ihn weiterhin die Schlüsselbegriffe einer nachhaltigen Wirtschaft. Trotz aller Rückschläge in Ecuador bleibt er optimistisch, denn
hay que reconocer que en muchas partes del mundo hay prácticas de eso.
Es gibt überall auf der Welt interessante Praktiken. Wir müssen diese unterschiedlichen Prozesse nur miteinander verbinden. Im Andenraum, im Amazonas, in Afrika, in Indien und an vielen anderen Orten. Wir dürfen uns nicht mit den Erfolgen im Kleinen zufrieden geben. Unsere große Aufgabe ist es, die Welt zu verändern.
De cada uno de nosotros es transformar el mundo. Menos no puede ser nuestra expectativa.
November 2016 in Berlin. Heute demonstrieren wir international für die Beseitigung von Gewalt an Frauen. Ich stehe an der Turmstraße in Berlin-Moabit und sehe, wie sich langsam der kleine Tiergarten mit DemonstrantInnen und Transbis füllt.
Hi, ich heiße Alicia, ich bin die Vertreterin von Dziewuchy Dziewuchą Berlin. Es ist eine polnische feministische Organisation. Momentan in Polen haben wir ziemlich schlechte Situation, was Frauenrechte angeht. Unsere rechte Regierung wollte die Abtreibung eigentlich fast komplett verbieten. Danach fanden große Proteste in Polen statt, Frauen sind auf die Straßen gegangen.
Mein Name ist Gloria, ich bin Mexikanerin und ich bin hier, weil ich bin gegen diese ganze Gewalt gegen Frauen, die Frauen in Mexiko erleben jeden Tag. Und das ist in den Händen von der Polizei, von Politiker, korrupte Politiker und von ganz vielen Männern, die nur Gewalt gegen die Frauen üben.
Und aktuell sind ja die Frauen, auch die Männer, aber sind die Kurdinnen grundsätzlich von einer massiven Staatsgewalt betroffen, aber auch häuslicher Gewalt. Und das betrifft mich auch sozusagen als Kurde, Kurdin 1:1. Ich bin aber jetzt nicht nur wegen der Kurdinnen, sondern für Frauen.
Weil in Irland gibt es ein Abtreibungsverbot.
Hey, ich bin hier, damit die Gewalt gegen Frauen aufhört. Nicht nur gegen Frauen, auch gegen Lesben und Trans und alle anderen Personen.
Ein wenig vermisse ich den Bezug zu Deutschland, denn auch hier sind sehr viele Frauen von Gewalt betroffen. Über 100.000 Frauen waren 2015 von Gewalt in der Partnerschaft oder von Ex-Partnern betroffen. 331 Frauen wurden 2015 von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet oder totgeschlagen. Das heißt, alle 26,5 Stunden stirbt hierzulande eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. In Argentinien trifft es eine Frau alle 30 Stunden und es ist ein Aufschrei durch die Gesellschaft gegangen. Doch hier reden wir immer noch nicht von Femiziden und bekommen keine 500.000 Protestierende auf die Straßen, die der machistischen Gewalt Einhalt gebieten und rufen, ni una menos, nicht eine weniger, wir wollen alle lebendig. Femizide in Lateinamerika. Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Ni una menos, vivas las queremos.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos.
Die US-amerikanische Autorin Carol Orlock prägte den Begriff Femicide 1974 und war damit die erste, die uns einen Begriff gab, um die geschlechtsspezifischen Morde benennen zu können. Zwei Jahre später benutzte ihn die Feministin Diana Russell öffentlich vor dem Internationalen Tribunal zu Gewalt gegen Frauen. Sie erinnert sich.
When I testified about femicide at the International Tribunal,
als ich vor dem Internationalen Tribunal über Femizide aussagte, definierte ich sie als Hassmord an Frauen, ausgeführt von Männern. Von den Hexenverbrennungen bis über den weit verbreiteten Brauch in vielen Gesellschaften, weibliche Babys zu töten, bis hin zum sogenannten Ehrenmord, stellten wir fest, dass Femizide eine lange Tradition haben. Vergewaltigung mit Mord, Ermordung von Frauen und Mädchen durch ihre Partner, weil sie eine Affäre haben, rebellisch sind oder aus sonstigen Vorwänden, Tod infolge von Genitalverstümmelung, Sklavinnen, Zwangsprostituierte, die von ihren Eigentümern und Zuhältern umgebracht werden oder Frauen, die von frauenfeindlichen Bekannten oder Unbekannten ermordet werden.
Die mexikanische Feministin und Wissenschaftlerin Marcela Lagarde führte den Begriff 2004 als Feminicidio in den lateinamerikanischen Sprachraum ein. Zunächst, um die Frauenmorde in der nordmexikanischen Stadt Ciudad Juárez zu benennen. Von dort aus hat sich der Begriff als Feminicidio oder Femicidio in vielen lateinamerikanischen Ländern ausgebreitet und ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Einführung des Begriffes führte oft dazu, dass FeministInnen sich gegen die Femizide organisiert haben und ihren Protest ausdrücken. Die wohl bekannteste Bewegung ist Ni Una Menos, nicht eine weniger, die sich 2015 in Argentinien gründete. Ni Una Menos ist der kollektive Aufschrei gegen die machistische Gewalt. Basta de femicidios, rufen sie. Denn in Argentinien wird alle 30 Stunden eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Auf einer ersten Demo im Juni 2015 trugen sie ihre Forderungen vor.
Pedimos entonces una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia una menos.
Wir fordern eine wirkliche Anwendung des neuen Gesetzes, um der Gewalt gegen Frauen vorzubeugen, sie zu bestrafen und sie zu beseitigen. Erstellung offizieller Statistiken zu den Themen Femizide und Gewalt gegen Frauen. Umfassende Inbetriebnahme der Abteilung für häusliche Gewalt am Obersten Gerichtshof. Mit Einrichtungen in allen Provinzen. Garantierter Schutz für die von Gewalt betroffenen Frauen durch Anwendung von elektronischen Fußfesseln, um sicherzustellen, dass das Kontaktverbot eingehalten wird. Ausgebildetes Personal in allen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften, um Anzeigen aufzunehmen. Kostenloser Rechtsbeistand für die Opfer während des gesamten Prozesses. Ein speziell ausgebildeter Rechtsbeistand für betroffene Kinder. Eröffnung von Frauenhäusern. Einführung einer ganzheitlichen Sexualerziehung in die Lehrpläne. Thematisierung der machistischen Gewalt und Workshops, um Gewalt in Beziehungen vorzubeugen. Verpflichtende Weiterbildungen für Staatsangestellte zum Thema machistische Gewalt. Die Gewalt gegen Frauen abzuschaffen mag schwierig sein, ist aber nicht unmöglich. Ni Una Menos ist ein kollektiver Aufschrei. Es ist ein Sich-Einmischen, wo man vorher weggeschaut hat. Ni Una Menos ist gesellschaftliches Engagement, um ein neues Nunca Más, nie wieder, zu konstruieren. Wir sagen es noch einmal laut und deutlich. Wir wollen keine weiteren Frauen, die einem Femizid zum Opfer fallen. Wir wollen, dass jede einzelne Frau lebt. Ni Una Menos.
No queremos más mujeres muertas por femicidio.
Queremos a cada una de las mujeres vivas.
A todas.
Ni una, ni una menos.
Der Femizid an der 14-jährigen Chiara Paez war Auslöser für die erste Demo im Juni 2015. Mit mehr als 300.000 TeilnehmerInnen und weiteren Demos in 80 argentinischen Städten war es auch der Beginn einer Massenbewegung, die sich wie ein Lauffeuer in Lateinamerika und weiteren Ländern ausbreitete. Mehr als 500.000 Menschen kamen am 13. August 2016 in Lima, Peru, zusammen, um den Protest auf die Straße zu tragen. Ni Una Menos Peru mobilisierte unter anderem mit folgendem Spot.
Für den, der dich beschimpft und schlägt und dir im Anschluss sagt, dass er dich liebt.
Für den Ehemann, der vor dir das Geld versteckt und dich erniedrigt. Der dir Beinamen gibt, um dich glauben zu machen, dass du nichts wert bist.
Für den Reggaeton, der mir sagt, dass er es mir hart besorgen will, auch wenn ich es nicht will.
Für den Blödmann, der fragt, und wann ist der Tag der Männer?
Für die Werbung, die mich mit einem Bier vergleicht. Gehen wir zur Demo, das Schweigen muss gebrochen werden.
Am 19.
Oktober 2016 waren es neben Ni Una Menos 50 weitere Organisationen, die in Argentinien nicht nur erneut demonstrierten, sondern auch einen Streik der Frauen im ganzen Land ausriefen. Dazu die Aktivistin Marta Dillon.
Die machistische Gewalt drückt sich am extremsten in der Form der Femizidios aus, aber sie zeigt sich auch in den sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die prekärsten Arbeiten werden von Frauen ausgeführt. Und diese wirtschaftlichen Variablen führen dazu, dass wir der machistischen Gewalt stärker ausgeliefert sind. Denn wenn eine Frau Nein sagt, muss sie dieses Nein auch mit ihren eigenen Mitteln aufrechterhalten können, und zwar außerhalb der Gewaltspirale. Deswegen ist eine umfassende Gleichstellung zwischen Frauen und Männern dringend nötig. Wir Frauen sind es, die reagieren, und wir sagen noch einmal, basta, wir streiken, von 13 bis 14 Uhr und um 17 Uhr werden wir demonstrieren.
Nach dem Streik hallt es auf der Demo von der Bühne.
Du kannst nicht Nein sagen, weil es im Extremfall zu deinem Tod führt. Wie kann es sein, dass sie uns sagen, wir sollen auf uns aufpassen und gleichzeitig in den Medien vermittelt wird, dass wir Schuld haben, wenn wir alleine ausgehen und am nächsten Tag tot sind? Wir sind viele Frauen und gegen die Angst, die sie uns machen wollen und die Wut, die ihre Gewalt in uns auslöst, mobilisieren wir uns gegen Femicidios. Wir streiken und rufen, nicht eine weniger, wir wollen sie lebendig. Ni una menos, vivas las queremos.
Viva no queremos.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.